RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Jürgen Buch. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Frei hat unangenehme Entscheidungen bei den Themen Gesundheit, Pflege und Rente angekündigt. Er äußerte sich im Interview mit dem Portal Table Briefings. Katja Neumeister.
Wir müssen den Menschen klar sagen, was auf sie zukommt und dürfen ihnen keinen Sand in die Augen streuen. Das sagt Frei und meint damit Einsparungen im sozialen Sicherungssystem. Denn wenn man mehr Geld für Verteidigung ausgeben wolle, müsse man eben an anderer Stelle sparen. Heißt, bei den Leistungen für Rente, Pflege und Gesundheit. Frei war beim Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD einer der Chefverhandler.
Die USA haben damit gedroht, die Vermittlungsgespräche für einen Frieden in der Ukraine einzustellen. Außenminister Rubio sagte, das könne sich schon in den kommenden Tagen entscheiden. Mareike Makosch.
Die USA hätten nicht ewig Zeit und andere Prioritäten, sagte Rubio. Nach Beratungen mit europäischen und ukrainischen Vertretern in Paris betonte Rubio, die USA seien bereit, am Rande zu helfen. Man werde diese Bemühungen aber nicht über Wochen und Monate fortsetzen. US-Vizepräsident Vance hat sich dagegen bei einem Besuch in Rom optimistisch gezeigt. Er wolle keine Vorhersagen treffen, sei aber zuversichtlich, dass dieser brutale Krieg hoffentlich beendet werden könne.
Durch einen US-Luftangriff auf die Houthi-Rebellen im Jemen hat es offenbar ein Leck in mehreren großen Öltanks gegeben. Auf Satellitenaufnahmen eines US-Unternehmens ist zu sehen, wie Öl ins Rote Meer geflossen ist. Zur Menge wurden keine Angaben gemacht. Bei dem Angriff auf den Ölhafen Ras Issa sind laut den Houthis 74 Menschen getötet worden. Die Rebellen greifen immer wieder Schiffe im Roten Meer an. In Norditalien haben schwere Überschwemmungen als Folge von Unwettern mindestens 3 Menschen das Leben gekostet. Im Piemont ist laut Behörden ein 92-Jähriger gestorben, nachdem er in seinem Haus vom Hochwasser eingeschlossen worden war. In der Region Venetien wurden die Leichen von 2 Männern geborgen. Ihr Auto stürzte offenbar von einer Brücke, die von den Wassermassen eines Flusses teilweise zerstört worden war. Angriffe auf Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben im vergangenen Jahr zugenommen. Es habe 2024 etwa 3.300 körperliche Übergriffe gegeben, so Bahnchef Lutz. Das sind knapp 6% mehr als im Jahr davor. Betroffen sind demnach unter anderem Zugbegleiter, Reinigungskräfte und Kundenberater. Lutz sagte, die Bahn sei ein Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklungen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nachts viele Wolken und örtlich schauerartiger Regen, Tiefstwerte 10 bis 7 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 11 und in Perleberg 9 Grad. Morgen abziehender Regen, Sonne und Wolken wechseln sich ab bei 10 bis 15 Grad. Die Zeit 19.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius einen schönen guten Tag. Karfreitag ist ein stiller Feiertag. Christen gehen den Kreuzweg, gedenken der Hinrichtung Jesu Christi. Am historischen Tatort aber in Jerusalem stört der anhaltende Gazakrieg die Feiertagsstille, berichtet Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
Es ist voll in der Altstadt von Jerusalem. Das liegt vor allem daran, dass alle hier vertretenen 13 christlichen Kirchen in diesem Jahr zur gleichen Zeit feiern. Und so zieht eine Karfreitagsprozession nach der anderen die Via Dolorosa entlang, den Kreuzweg bis zur Grabeskirche, in der die Kreuzigungsstätte und das Grab Jesu verehrt werden. Auch wenn viele Besucher weggeblieben sind wegen des Kriegs in Gaza, ein paar Pilger aus dem Ausland gibt es dann doch. Linus Lindner ist mit seiner Mutter gekommen, er kommt aus München und ist 15.
Ich finde das unfassbar schön, nochmal zu verdeutlichen und so zu sehen, wie das alles damals war, auch gerade an den biblischen Orten. Wir waren auch eben in Nazareth am Haus von Maria und Josef und an der Grabeskirche. Dann zu sehen, wie die alte Stadt damals aussah, wie die Leute damals gelebt haben, wie auch Jesus damals gelebt hat. Das finde ich unfassbar interessant und schön.
Alejandra Dina läuft auch den Kreuzweg mit. Sie kommt aus Mexiko und hat viel vor. Sie will noch die Pilgerorte in Fatima und Santiago de Compostela besuchen. Heute ist ihr 50. Geburtstag. Die Jerusalem-Reise ist ihr Geschenk.
I'm a Catholic, I'm Mexican.
Ich bin katholisch, Mexikanerin und ich liebe Jesus. Jeder muss sein Kreuz tragen. Wir müssen das annehmen und uns nicht abwenden. Also nimm dein Kreuz an und wisse, dass Gott dich liebt und dass du Frieden haben wirst, auch wenn du ein Kreuz zu tragen hast. Die Christen, die im Heiligen Land leben, das sind meist Palästinenser. Viele, die in Jerusalem dabei sind, haben gemischte Gefühle, so wie Anton Nachle, der mit seinem kleinen Kind etwas am Rand steht. Ihn stört, dass viele seiner Glaubensbrüder nicht nach Jerusalem kommen können, die meisten Christen aus dem von Israel besetzten Westjordanland. Die israelischen Behörden sollen den Berichten zufolge nur 6.000 Genehmigungen ausgestellt haben. Dabei wollten viel mehr kommen, sagt Anton Nachle. Wir hoffen uns von der Welt, dass Israel die Checkpoints öffnet und die ganze christliche Welt hierher kommen lässt, dass sie heute diesen Freitag feiern, morgen den Samstag des Lichts und dann die Auferstehung. Rafi Khatas hat immerhin keinen weiten Weg. Er kommt aus Jerusalem, leitet hier die katholischen Pfadfinder. Sie sind an ihren Uniformen zu erkennen. Doch auch er beklagt, dass die Pfadfinder beispielsweise aus Bethlehem nicht dabei sein können, denn sie kommen nicht durch die Checkpoints. Dabei liegt Bethlehem nur ein paar Autominuten entfernt. Theoretisch. Es gibt noch Hoffnung. Ohne Hoffnung können wir nicht leben. Im Arabischen gibt es ein besonderes Wort für die christliche Hoffnung, Raja. Das heißt, wenn du die Hoffnung hast und den Glauben, dass sich die Hoffnung zu 100% erfüllt. Die Erlösung, die in diesem Land passieren wird, wird die Erlösung unserer Leute sein, die seit vielen Jahren leiden. Wie viele palästinensische Christen denkt auch Rafi Khatas an den Krieg in Gaza, den Israel vor einem Monat wieder mit vielen Angriffen und dem Vorrücken von Bodentruppen hochgefahren hat. Seit fast 7 Wochen lässt Israel keine Hilfsgüter mehr nach Gaza, wo die Hamas immer noch 59 Geiseln in ihrer Gewalt hat. Rafi Khatas sieht mit Blick auf die leidende Bevölkerung von Gaza eine Parallele zur Zeit Jesu. Wir leben heute in der gleichen Atmosphäre wie vor 2000 Jahren. Schon das zweite Jahr leben wir in diesem Genozid, in diesem Krieg. Und wir haben das Gefühl, dass alle uns allein gelassen haben. Wir sind allein, so wie Jesus Christus allein war, als er durch die Altstadt von Jerusalem gelaufen ist. Die Zeit zwischen dem Gedenken an den Tod Jesu und der Auferstehung ist in Jerusalem übrigens kurz. Die ersten Ostermessen beginnen schon am frühen Samstagmorgen.
Aus Israel Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Massiver Angriff der US-Streitkräfte auf einen Ölhafen im Jemen. Nach Angaben der pro-iranischen Houthi-Miliz starben mindestens 58 Menschen. 126 sind verletzt. Die USA bestätigten den Angriff, berichtet aus Washington Samuel Jakisch.
Ziel dieses Angriffs im Jemen sei es nach US-Militärangaben gewesen, den Houthi-Kämpfern eine wichtige Einnahmequelle zu entziehen, indem über den Hafen kein Treibstoff mehr importiert werden könne. Die vom Iran unterstützten Houthis greifen seit Beginn des Gaza-Krieges in Israel vor 1,5 Jahren regelmäßig Schiffe im Roten Meer mit Drohnen und Raketen an, nach eigenen Angaben aus Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen. Die USA hatten Mitte März einen massiven Militäreinsatz im Jemen begonnen, um die anhaltenden Angriffe auf den Schiffsverkehr im Roten Meer zu beenden. Seitdem nehmen die US-Streitkräfte fast täglich Gebiete im Jemen unter Beschuss, die von der Houthi-Miliz kontrolliert werden.
USA-Korrespondent Samuel Jakisch. Am ersten Tag seiner Amtszeit hat US-Präsident Donald Trump den Krieg gegen die Ukraine nicht beendet. Nach 3 Monaten immer noch nicht. Jetzt könnte er sogar ganz aufgeben. Das deutete sein Außenminister Marco Rubio an, berichtet Mareike Markosch.
Nach einem Treffen mit ukrainischen und europäischen Vertretern in Paris sagte Rubio, US-Präsident Trump sei zwar weiterhin an einem Abkommen interessiert, er habe aber viele andere Prioritäten weltweit. Und wenn eine Einigung nicht möglich sei, werde Trump womöglich sagen, wir sind fertig. Wenn es beiden Seiten ernst sei mit einem Frieden, dann seien die USA aber bereit zu helfen. Kreml-Sprecher Peskow sagte daraufhin, es habe schon Fortschritte bei den Friedensgesprächen gegeben, im Moment sei aber kein Kontakt zu Trump geplant. Insgesamt seien die Beratungen kompliziert, weil das Thema natürlich schwierig sei. Kurz vor Rubios Äußerungen hatten die USA noch eine Absichtserklärung für ein Rohstoffabkommen mit der Ukraine unterzeichnet. Trump will Zugriff auf ukrainische Ressourcen und seltene Erden als Ausgleich für die militärische Unterstützung.
Mareike Markosch. Der Druck auf Moskau scheint zu wachsen, auch nach diesem Treffen zwischen Vertretern Europas, der Ukraine und eben Marco Rubio in Paris. Bislang irritiert das die Kreml-Führung aber nicht, zumindest äußerlich, berichtet Korrespondentin Stefanie Markert.
Im Kreml lässt man sich nicht drängeln. Präsident Putins Sprecher Peskow sagte bei einem Briefing, die Kontakte laufen ziemlich kompliziert, denn auch das Ukraine-Thema ist natürlich nicht einfach. Russland strebt danach, den Konflikt beizulegen, seine eigenen Interessen zu sichern und ist offen für einen Dialog. Der Nachrichtenagentur TASS zufolge sieht Peskow gewisse Fortschritte, aber es stünden noch viele schwierige Beratungen an. Eventuell auch direkt mit US-Präsident Trump. Nur seien für diese Woche keine Kontakte geplant. Dank der bisherigen könne ein solches Gespräch, wenn nötig, aber sehr operativ abgestimmt werden. Von der Aussicht, die USA könnten ihre Friedensbemühungen einstellen, lässt man sich nach außen hin nicht unter Druck setzen. Kremlsprecher Peskow:
Wir meinen, man kann schon einen gewissen Fortschritt feststellen. Dieser Fortschritt hängt mit dem provisorischen Moratorium des Angriffs auf Energieanlagen zusammen, an das sich Russland gehalten hat, was man von der Ukraine nicht sagen kann.
Hier gehen die Meinungen beidseits der Front auseinander. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, Russland habe das Moratorium nie ernst genommen. Das ukrainische Außenministerium sprach sich diese Woche dafür aus, das Moratorium zu verlängern, obwohl Russland mehr als 30 Mal dagegen verstoßen habe. Russland dagegen wirft der Ukraine 80 Verstöße vor. Allein in den letzten 24 Stunden, kurz vor Auslaufen des Moratoriums also, hätten die ukrainischen Streitkräfte 4 Energieanlagen in den Regionen Belgorod, Kursk, Bryansk und Woronesch angegriffen, erklärte Russlands Verteidigungsministerium. Tatsächlich gab es in den 30 Tagen keine großen russischen Angriffe auf ukrainische Kraftwerke. Dafür nahm die Zahl ziviler Opfer bei sonstigem russischem Beschuss zu. Das Moratorium war zumindest ein Zugeständnis, das die USA Moskau abbringen konnten. Kremlchef Putin hatte es nach einem Telefonat mit Präsident Trump am 18. März angeordnet. Und nun? Kremlsprecher Peskow: Ein Monat ist in der Tat vorbei. Momentan hat der Oberbefehlshaber Präsident Putin keine neue Order gegeben. Die Dynamik nach den Pariser Gesprächen, bei denen die Europäer mit am Tisch saßen, schmeckt Moskau indes nicht. Peskow begründete vor der Presse, man hätte von den Europäern jüngst keine Aufrufe zum Frieden gehört, nur zu einer weiteren Militarisierung. Da kommt Moskau die deutsche Debatte um eine mögliche Lieferung weitreichender Taurus-Marschflugkörper zu Pass. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa: Da der Kampfeinsatz dieser Marschflugkörper ohne direkte Hilfe der Bundeswehr nicht möglich ist, wäre ein Angriff auf russische Infrastruktur, CDU-Chef Merz hat die Krimbrücke als Ziel identifiziert, eine direkte Beteiligung der BRD an militärischen Operationen auf Seiten des Kiewer Regimes mit allen Konsequenzen, die sich daraus für Deutschland ergeben. Moskau gefällt sich immer wieder darin, den Spieß umzudrehen. Dabei hat Präsident Putin den von den USA kürzlich vorgelegten Vorschlag für eine bedingungslose Waffenruhe im Unterschied zur Ukraine abgelehnt.
Stefanie Markert für das ARD-Studio Moskau. So wird auch Ostern 2025 in der Ukraine kein Friedensfest. Selbst das Höhlenkloster, eine der wichtigsten historischen Stätten in Kiew, ist jetzt umstritten. Bis vor kurzem pachtete es die ukrainische orthodoxe Kirche, die sich bis zum russischen Angriffskrieg dem Moskauer Patriarchat untergeordnet hatte. Der Staat aber kündigte den Pachtvertrag mit der Kirche, die juristisch dagegen vorgeht. Das Kulturministerium ordnete an, die unterirdischen Räume, in denen Mumien liegen, von einer Kommission begutachten zu lassen. Die im Höhlenkloster noch lebenden Mönche protestieren, erzählt Korrespondent Florian Kellermann.
Das Höhlenkloster wurde im 11. Jahrhundert gegründet. Über der Erde gibt es dort zahlreiche wichtige Kirchen, außerdem Verwaltungs- und Wohngebäude. In seinen Gängen aber liegen die Mumien von Mönchen, die von orthodoxen Christen als Heilige verehrt werden. Bis vor kurzem betreuten Geistliche der ukrainischen orthodoxen Kirche diese Höhlen. Doch das änderte sich an einem Tag im März, als eine Kommission des Kulturministeriums dort erschien. Ein Skandal, meint Metropolit Kliment, bei der Kirche zuständig für Kommunikation. Diese Kommission hat die Tür aufgebrochen und einfach die Schlösser ausgetauscht. Uns wurde nichts erklärt, kein gerichtlicher Beschluss vorgelegt. Wir wissen nicht, was die Kommission dort tut, ob die Reliquien an ihrem Ort bleiben. Diese Kommission ist gekommen, wie Räuber kommen. Erklärtes Ziel der Kommission, die Mumien in den Höhlen zu begutachten. In der Anordnung des Ministeriums heißt es, sie solle ihren historischen und wissenschaftlichen Wert feststellen. Für Metropolit Kliment begeht der Staat hier ein Sakrileg. Die Beamten kopieren hier 1:1 Methoden aus der Sowjetunion. Natürlich beunruhigt das die Gläubigen, die sich um das weitere Schicksal der Reliquien sorgen. Für das Ministerium sind das einfach museale Ausstellungsstücke, Artefakte. Für Gläubige sind solche Begriffe hier unverständlich und beleidigend. Russische Propagandamedien greifen den Streit dankbar auf. Für sie ist er der Beweis dafür, wie nationalistisch die ukrainische Regierung sei. Eine Verdrehung der Tatsachen, meint die Kiewer Religionswissenschaftlerin Ludmila Filipowitsch. Wenn der Staat die Verantwortung übernimmt für das, was sich auf dem Gebiet des Höhlenklosters befindet, dann muss er auch wissen, wofür genau. Bisher haben staatliche Stellen nur sehr beschränkt Zugang bekommen. Und die Kirche hat die Normen der Denkmalpflege immer wieder verletzt. Ein Beispiel: Eine Toreinfahrt aus dem 17. Jahrhundert erschien ihr zu klein, da hat sie sie einfach umgebaut. Mit Nationalismus habe das alles nichts zu tun, sagt Filipowitsch. Der Streit zwischen Kirche und Regierung fällt nicht vom Himmel. Die ukrainische orthodoxe Kirche ordnete sich bis vor 3 Jahren dem Patriarchen in Moskau unter. Erst dann, mit der russischen Invasion in der Ukraine, sagte sie sich von Moskau los. Denn Patriarch Kirill in Moskau unterstützt den russischen Angriffskrieg.
Eine Reportage von Florian Kellermann aus dem Höhlenkloster in Kiew.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Normalerweise auf den Kinoleinwänden sorgen die Osterferien genauso wie die Sommerferien eher für eine Flaute. Aber in diesem Jahr kann man sich tatsächlich mal nicht beschweren. Herzlich willkommen, ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin Abgedreht hier im RBB 24 Inforadio. Viel Blutiges, viel Spannendes, aber auch Zärtliches Neues ist in dieser Woche in den Kinos angelaufen. Alex Garlands überragender Echtzeit-Kriegsmiterleben-Thriller Warfare zum Beispiel, ein beeindruckender Film, auf den wir heute in der Sendung etwas genauer schauen. Im Gespräch außerdem Felix Kramer, der neben Julia Jentsch die Hauptrolle in dem etwas anderen Familiendrama Was Marielle Weiß spielt, das am Ende von Abgedreht. Los geht es jetzt aber erstmal wie gewohnt mit den wichtigsten Neustarts der Woche im Überblick und mit Was Marielle Weiß. Was, wenn die eigene Teenager-Tochter auf einmal alles mitbekommt, was man auf der Arbeit, zu Hause, im Schlafzimmer oder sonst wo treibt? Was Marielle Weiß mit Julia Jentsch und Felix Kramer als Eltern und Leni Geiseler als Tochter mit neu erwachten, übersinnlichen und auch ein bisschen unheimlichen Fähigkeiten spielt mit genau dieser Idee und stellt damit eine Familie und vor allem das Selbstbild der beiden Elternteile auf die Probe, die nun eben auf einmal unter dauernder Beobachtung stehen.
Heute habe ich mal so richtig, immer so richtig gesagt, bis hier und nicht weiter.
Ich bin Bock gar nicht. Marielle, wir müssen das Ganze wieder abstellen.
Damit du in Ruhe Papa betrügen kannst.
Ich habe mit Max nur geflirtet, mehr nicht. Das machen Erwachsene manchmal.
Sag es Papa.
Warum Marielle auf einmal so ziemlich alles mitbekommt, was ihre Eltern so tun und lassen, das wird nicht wirklich erklärt und ist letztlich auch egal. Wichtiger ist Regisseur Frederik Hamalek, wie die drei damit umgehen, wie Marielle ihre neue Macht auch ein bisschen ausnutzt und vor allem, wie Mutter und Vater versuchen, sich besser zu machen, als sie sind, sich gegenseitig ausspielen und sich unbeholfen irgendwie dabei auch neu entdecken. Nicht komplett durchdacht, aber als bitterkomische Scheidungsfantasie und absurde Versuchsanordnung durchaus amüsant. Was Marielle Weiß. Irgendwann kommen zwar Vampire, aber davon sollte man sich im Fall von Ryan Cooglers Blood and Sinners Ausflug ins Mississippi-Delta der frühen 1930er Jahre nicht abschrecken lassen, außer man hat wirklich Probleme, Blut zu sehen. Zwei im Ersten Weltkrieg und in der Chicagoer Gangsterwelt abgehärtete Cousins, beide gespielt von Creed und Black Panther-Star Michael B. Jordan, kehren zurück in ihre alte Heimat in Mississippi, um dort in einer alten Mühle eine Blueskneipe für Schwarze zu eröffnen. Doch dann wird die grandiose Eröffnung irgendwann zur Todesfalle, als 3 Vampire vor der Tür stehen und die Party sprengen.
Wenn du weiter mit dem Teufel tanzt, folgt er dir irgendwann nach Hause.
Was selbstverständlich ein bisschen auch wie Tarantinos From Dusk Till Dawn Vampirnacht wirkt, ist aber viel mehr als ein grandioser Trash-Horrorfilm. Es ist eine vibrierende Blues-Hommage, Ein Fest afroamerikanischer Tradition und nebenbei auch noch eine fantastische und wichtige Abrechnung mit dem Ku Klux Klan. Ein mitreißendes, rauschhaftes und cooles Kinoerlebnis. Blood and Sinners. Auf der Berlinale in diesem Jahr wurde mit dem norwegischen Film Träume der dritte Film der losen Oslo-Stories-Trilogie mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet. Die drei Filme von Dag Johan Haugerud, die sich um zwischenmenschliche Nähe und auch um Oslo drehen, kommen nun alle in kurzer Folge in die Kinos. Angefangen mit Liebe, in dem mit einem schwulen Krankenpfleger und einer Ärztin über Liebe, Sex und Beziehungsmodelle nachgedacht wird.
Ich kann es immer noch nicht fassen, Marianne. Du gehst direkt vom Knutschen mit dem Geologen zum Sex mit dem Schreiner über.
Während die Ärztin Marianne hier also auf den ersten Blick von ihrem Kollegen mehr Abenteuerlust gelernt hat, findet der Krankenpfleger eine tiefe Verbindung zu einer flüchtigen Bekanntschaft, der er kurz darauf als Krebspatient auf der Urologie wieder begegnet. Am Anfang wird hier vielleicht noch etwas zu viel geredet, aber im Laufe der sommerlichen Begegnungen, Dates, Ferienaufenthalte und Gespräche plus geologischer bis geschichtlicher Oslo-Erkundung wird der Film immer sinnlicher, stimmungsvoller und schöner. Oslo Stories, Liebe. Die wichtigsten Neustarts der Woche waren das im Überblick. Ebenfalls neu angelaufen ist Alex Garlands neuer Film Warfare, der einen wahren Kriegseinsatz einer kleinen US-Einheit in Echtzeit in diesem Spielfilm zu einem zupackenden, fesselnden und erschütternden Miterleben macht. Markus Eicher stellt Warfare vor.
Warfare heißt übersetzt Kriegsführung und Krieg. Und dies beides stellt Alex Garland ins Zentrum seines eineinhalbstündigen Films. Er beschreibt, wie eine Gruppe amerikanischer Soldaten, die sich 2006 in einem Wohnhaus im Irak verschanzt hat, unter Beschuss von Al-Qaida-Milizen kommt und ums Überleben kämpft. Bei Drehbuch und Regie arbeitete Garland mit einem Veteranen einer Navy Seals-Einheit zusammen, auf dessen Erlebnissen die Geschichte beruht. Warfare beginnt mit einer Szene, in der sich US-Militärs Zugang zu einem Haus in einer staubigen Straße verschaffen und die verängstigte Familie dort in einem Raum zusammenpferchen. Man wartet angespannt auf Unterstützung, während sich gleichzeitig draußen in den umliegenden Häusern und auf den Dächern der Ring der nahenden Angreifer zusammenzieht.
Alpha 2, ein paar Jungs bewegen sich in unsere Richtung.
Copy, bei uns mobilisiert sich auch einiges.
Die führen definitiv Waffen bei sich.
Truppenansammlungen zu sehen.
Funksprüche, Kommandocodes, Angst. Warten.
Hier Frogman 6 Romeo, fordern Evakuierung an letzter Position.
Wir haben Copy 1, Position Kontakt 2.
Warfare arbeitet mit einem ausgeklügelten Soundteppich. Pulsierende Töne, verzerrte Geräusche, ratternde Schusssalven und der infernalische Lärm explodierender Granaten werden unterschnitten von absoluter Stille. Garland zeigt seine Protagonisten als Gefangene in ihrem Versteck, die bangend auf die Rettung durch zwei herannahende Panzer warten. Ein Überlebenskampf gegen die Zeit und trotz Luftraumüberwachung gegen den immer stärker werdenden Druck der Angreifer.
Kommen wir zu euch oder ihr zu uns?
Stand by.
Ankunftszeit unbekannt.
Los, Aufbruch!
Alex Garland verzichtet in seinem aufwühlenden Kriegsdrama, das ab 16 Jahren freigegeben ist, auf jeden politischen Bezugsrahmen, auf stilisierte Helden, scheinheiliges Pathos. Im Zentrum stehen junge Männer, der Kampf und der Tod. Hektik durcheinander, gebrüllte Befehle, Schmerzensschreie, einschlagende Kugeln. Das ist dabei bei aller Grausamkeit des Geschehens perfekt choreografiert. Die blutige Absurdität dieses Kampfes drückt einen tief in den Kinosessel.
OP-1, Extrahierungstransport unterwegs.
3 Minuten noch! 2 Minuten noch!
2 Minuten!
Wo seid ihr?
Sucht nach dem Blut im Rauch!
Wir können unsere Position nicht halten!
Zurück, zurück!
Auf den Boden, runter, runter!
Noch 1 Minute!
1 Minute! Feindbewegung im Gebäude und gegenüber.
Roger, stand by. Feuer frei.
Dem legendären US-Regisseur und Weltkriegsteilnehmer Samuel Fuller wurden einst die Worte zugeschrieben, dass alle Antikriegsfilme in ihrem Nukleus natürlich voyeuristische Kriegsfilme sind. Diesem Vorwurf kann sich auch Warfare nicht entziehen. Und doch bezieht der Film Stellung, indem er, wie eine Kritikerin zutiefst passend schrieb, das Kino zu einem Ort macht, in dem der Krieg uns die Orientierung nimmt. Ein Film wie ein visueller Magenschwinger, der lange nachwirkt.
Alex Garlands beeindruckender neuer Film Warfare, jetzt im Kino. Ein Beitrag war das von Markus Eicher. Nicht die Eltern wissen die ganze Zeit, was ihr Kind so tut, sondern umgekehrt. Mit dieser Grundidee spielt der Film, was Marielle weiß. Die Hauptrollen in dieser Familiensatire spielen Julia Jentsch und Felix Kramer als Eltern, deren Tochter durch eine neue übersinnliche Fähigkeit auf einmal alles mit anhören und beobachten kann, was sie erleben und wie sie sich verhalten. Womit sich für Felix Kramer allerdings auch eine viel größere Frage stellt.
Also für mich ist so ein Punkt, sind wir nicht heutzutage die ganze Zeit in dieser Beobachtung schon drin, ohne dass wir es merken, also in dieser Selbstausbeutung, in diesem Social-Media-System, alles preisgeben, nahbar sein, gläsern, was auch immer, du kannst da so viel draus machen.
Und all das, all diese übergeordneten Gedanken werden in Was Marielle weiß im Mikrokosmos einer Familie gebündelt, weil die Tochter auf einmal nach einer Ohrfeige in der Schule übersinnliche Fähigkeiten entwickelt und alles mitkriegt, was ihre Eltern so tun und lassen.
So bürgerliche Mitte, heile Welt, Haus, Auto, Mama, Papa bei, na kommt mal her, weißt du, wie so ein Teilchenbeschleuniger, ich gebe der Tochter jetzt mal so eine Fähigkeit und dann gucken wir mal. Das fängt mit so einem Spüren an, das Kind spürt etwas, dann wird es natürlich durch die Ohrfeige ein richtiges Spüren, dann wird es ganz simpel, dann kommen Sinne dazu, wie wirklich Sehen und Hören, also dieses Dr. Mabuse-Thema, so, und dann wird es wieder am Ende zu einem Gefühl.
Im Grunde also ist, was Marielle weiß, eine Trennungsgeschichte. Und während Julia Jentsch als Mutter ihren Mann schon fast verlassen hat, versucht Felix Kramer in seiner Rolle als Vater seine Männlichkeit zu bewahren.
Und das aus diesem Wurm, der ist ja auch so, ja, was Unangenehmes, aber trotzdem umarme ich den, weil der was draus macht, der sagt allen, ich höre ab morgen mit dem Rauchen auf. So, weißt du, der versucht dem Bild, was er seiner Tochter preisgibt, gerecht zu werden. Und das finde ich auch rührend. Und dafür so jemanden habe ich auch ein zärtliches Gefühl, weil ich so denke, kennen wir doch alle, dass wir irgendwie mal an einem Tisch abends den Mund zu voll nehmen und sagen, oh, jetzt muss ich aber abliefern, ne?
Für Felix Kramer, der vor ein paar Jahren mit den beiden Serien Dogs of Berlin und Warten auf den Bus nochmal einen richtigen Karriereschub bekam, ist sein Part in Frederik Hambaleks, was Marielle weiß, außerdem auch mal eine ganz andere Rolle als die, die er sonst eher spielt.
Und ich fand die Figur ganz toll. Es ist eine moderne Männerfigur. Es ist für mich gerade die Suche. Die guten Männerfiguren sind sehr rar, muss man schon sagen. Das ist auch, hat alles seine Gründe, wie auch immer. Aber ich lebe ja jetzt in meiner Zeit und ich werde auch einen Teufel tun, die ganzen Väter und Urgroßväter der ganzen Gesellschaft irgendwie die auf meine Schultern zu laden und für die jetzt irgendwie Buße zu tun, sondern ich suche natürlich nach komplexen Männerfiguren und das ist so eine unsicher, weich, ängstlich, das ist alles ganz toll und für mich auch war das auch neu und das war auch für Frederik, den Regisseur, fand er natürlich ganz toll. Also Felix möchte dich natürlich mal sehen, dass du nicht die Tür eintrittst oder keine Antwort auf die Frage hast, so eine Figur, ne?
Felix Kramer war das. Zu sehen ist er jetzt in Was Marielle weiß im Kino. Und das war abgedreht. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexander Soyer. Bis nächste Woche und ich wünsche schöne Feiertage.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A11 Berlin Richtung Stettin. An der Ausfahrt Joachimsthal steht ein defektes Fahrzeug. Stadtverkehr Berlin. A100 Richtung Wedding. Wegen der Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauerdamm einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Weidmannslust. Die Artemisstraße ist zwischen Dianastraße und Halali-Straße in beiden Richtungen gesperrt. Hier gibt es einen Wasserrohrbruch. In Tempelhof ist auf dem Tempelhofer Damm stadtauswärts vor der Albrechtstraße nur noch eine Spur frei und das Linksabbiegen ist nicht möglich. Prenzlauer Berg im Kreuzungs Einkaufsbereich Schönhauser Allee, Bornholmer und Wisbier Straße gibt es zahlreiche Einschränkungen. Dort wird bis Anfang August an den Gleisen gebaut. Aktuelles zur S-Bahn. Wegen eines Polizeieinsatzes auf der Strecke ist der Zugverkehr der Linien S41 und S42 zwischen Halensee und Charlottenburg unterbrochen. Wir wünschen gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.30 Uhr mit Jürgen Buch. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Frei hat Kürzungen in den Sozialsystemen angekündigt. Er sagte dem Portal Table Briefings, im nächsten Jahr werde es unangenehme Entscheidungen geben. Man müsse den Menschen klar sagen, was auf sie zukomme und dürfe ihnen keinen Sand in die Augen streuen. Wer mehr Geld für Verteidigung ausgeben wolle, müsse eben an anderer Stelle sparen. Das könnten Leistungen bei Rente, Pflege oder Gesundheit sein. US-Außenminister Rubio dringt auf schnelle Fortschritte bei der Suche nach einer Friedenslösung für die Ukraine. Andernfalls könnte Präsident Trump schon in den kommenden Tagen das Ende der Vermittlungsgespräche verkünden, sagte Rubio bei einem Besuch in Paris. Gabriele Intemann.
Wenn es keine Annäherung zwischen der Ukraine und Russland gäbe, sei der Punkt erreicht, wo wir sagen, wir sind raus. Trump sei weiter an einem Frieden in der Ukraine interessiert, aber er sei nicht bereit, die Verhandlungen über Wochen und Monate weiterzuführen, so Rubio. Die USA hätten auch andere wichtige Themen in der Welt, um die sie sich kümmern müssten.
Durch einen US-Luftangriff auf die Houthi-Rebellen im Jemen hat es offenbar ein Leck in mehreren großen Öltanks gegeben. Auf Satellitenaufnahmen eines US-Unternehmens ist zu sehen, wie Öl ins Rote Meer geflossen ist. Zur Menge wurden keine Angaben gemacht. Bei dem Angriff auf den Ölhafen Ras Issa sind laut den Houthis 74 Menschen getötet worden. Die Rebellen greifen immer wieder Schiffe im Roten Meer an. Im vergangenen Jahr sind mehr Angriffe auf Mitarbeiter der Deutschen Bahn erfasst worden als 2023. Es habe etwa 3.300 Übergriffe gegeben, so Bahnchef Lutz, ein Plus von knapp 6%. Michael Kück.
In etwa jedem zweiten Fall war davon das Zugpersonal im Regionalverkehr betroffen. Aber auch Service- und Reinigungskräfte, Kundenberater an Bahnhöfen oder Busfahrer sind nach Darstellung von Bahnchef Lutz Opfer körperlicher Angriffe geworden. Er erklärte die Sicherheit der Beschäftigten zur obersten Priorität. Deshalb stattet die Bahn, etwa in der Kundenbetreuung im Regionalverkehr, die Mitarbeiter seit dem vergangenen Jahr mit kleinen Kameras, den sogenannten Bodycams, aus.
Die Tiefebene des Berliner Hauptbahnhofs ist über Ostern wieder wegen Bauarbeiten gesperrt. Alle 8 Gleise werden dort laut Deutsche Bahn von heute Abend an bis Dienstag früh nicht angefahren. Fernverkehrszüge sollen in der Zeit nur im oberirdischen Teil halten. Sie werden über die Stadtbahn umgeleitet. Die Fahrtzeiten verlängern sich dadurch. Vereinzelt sind auch einige Verbindungen gestrichen. Seit Wochen werden am Berliner Hauptbahnhof zusätzliche Weichen und Signale eingebaut. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nachts viele Wolken und örtlich Schauer, Tiefstwerte 10 bis 7 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 11 und in Perleberg 9 Grad. Morgen abziehender Regen, ein Wechsel von Sonne und Wolken bei maximal 15 Grad. Die Zeit 19.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Herzlich willkommen, am Mikrofon Ursula Voss-Henrich. Wenn wir heute am Karfreitag im RBB 24 Inforadio über Dunkelheit und Licht sprechen, dann passt der Beruf von Christoph Herrmann sprichwörtlich dazu. Er ist Kriminalbeamter bei der Berliner Polizei, zuständig für sexuelle Gewaltdelikte und war auch lange in der Mordkommission tätig. Seine Aufgabe ist es, den Hergang von Gewalttaten zu rekonstruieren, den Täter oder die Täterin zu finden, eben die Wahrheit ans Licht zu bringen. Liane Gruß hat mit Christoph Herrmann über alltägliche Ermittlungsarbeit gesprochen und das, was ihm in seinem Beruf Kraft gibt.
Wird jemand Opfer eines Verbrechens, ist für die meisten die Polizei erste Ansprechpartnerin. Die 110 ist schnell gewählt, die Nummer kennt man von klein auf. Doch wie die Polizei arbeitet, darüber gehen die Vorstellungen mit Sicherheit weit auseinander. Doch wie wird Licht in die tiefsten Abgründe gebracht und wie werden auch ganz einfache Kriminalfälle aufgeklärt? Christoph Herrmann ist Kriminalbeamter in Berlin und heute hier im RBB 24 Inforadio dazu im Gespräch. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Christoph Herrmann, kurz zu Ihnen. Sie sind 45 Jahre alt und sind seit Ihrer Ausbildung in sehr belastenden Bereichen unterwegs. Sexueller Missbrauch von Kindern, Mordkommission und aktuell Vergewaltigung erwachsener Menschen. Wie sind Sie zu diesen Themen gekommen?
Tja, wie bin ich zu diesen Themen gekommen? Das ist im Endeffekt ein dreijähriges Studium, was man absolviert an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Und nach dem dreijährigen Studium muss man gewisse Praktikas durchlaufen. Das ist auch den Kriminaldauerdienst, der bei vielen ja auch bekannt ist. Und danach kommt man ganz normal in die Sachbearbeitungsdienststellen. Und da bin ich zufälligerweise ins LKA 1 gelangt. Das ist das Landeskriminalamt, die Abteilung 1, die sich mit Delikten am Menschen beschäftigt. Und dort war meine erste Dienststelle im Bereich sexueller Missbrauch von Kindern.
Wie können wir uns Ihren Alltag vorstellen? Unser Bild ist ja vor allem von Kriminalfilmen geprägt. Das heißt, eigentlich müssten Sie morgens im Büro Ihren beruflichen Partner, Ihre berufliche Partnerin treffen, die Lage besprechen und ins Auto steigen.
Ja, so einfach ist es nicht. Also bei der Kriminalpolizei, bei mir ist es zumindest so, aktuell bin ich in der Leitung eines Kommissariats, was sich mit Vergewaltigung von erwachsenen Personen beschäftigt. Das, meine morgendliche Routine sieht so aus, dass ich früh aufstehe, ich so gegen 6, kurz nach 6 im Dienstgebäude bin, dort die Mails lese, den Eingang der neuen Vorgänge, die in der letzten Nacht sich in Berlin ereignet haben, was speziell die Vergewaltigung betrifft, und dort schon für mich eine Bewertung, Analyse vornehme, welche Ermittlungsschritte wir jetzt noch tätigen müssen. Und dann gibt es um 8.15 Uhr eine Dienstbesprechung, wo alle weiteren Kollegen dazukommen. Wir sind insgesamt ein Team bestehend aus 14 Personen, zu 2/3 Frauen, gerade im Bereich Vergewaltigung. Und dann stelle ich morgens die Vorgänge vor, die Sachverhalte, und dann verteilen wir die Aufgaben.
Aber das heißt, in der leitenden Position verteilen Sie eher, als dass Sie unterwegs sind?
Genau, ich verteile eher, aber ich bin schon derjenige, der die Ermittlungsrichtung zumindest vorgibt, der sich die Vorgänge auch, wie gesagt, bewertet, analysiert und dann zumindest schon mal schaut, okay, welche unaufschiebbaren Maßnahmen müssen wir jetzt noch tätigen, um hier Beweise heranzuschaffen.
Sie sprechen von Vergewaltigung erwachsener Menschen. Was fällt da alles rein?
Der überwiegende Anteil sind Vergewaltigungen, die im Rahmen der häuslichen Gewalt geschehen, wo dann irgendwann die Frauen sich entscheiden dafür, jetzt eine Anzeige zu machen, die 110 zu rufen, wenn es wieder zur körperlichen Ausschreitung gekommen ist. Der Streifeneinsatzdienst, das heißt die uniformierten Polizeikräfte, erscheinen vor Ort, nehmen den Sachverhalt erstmal soweit auf, sammeln alle Informationen und bewerten dann, was liegt denn hier überhaupt für eine Straftat vor. Und dann, wenn es sich hier um eine Vergewaltigung handelt, wird der Kriminaldauerdienst gerufen, die dann die weiteren Maßnahmen vornehmen, wie die ersten Befragungen, Vernehmungen von den Geschädigten, vielleicht von Zeugen, aber auch die Untersuchungen begleiten in der Charité, irgendwelche ärztlichen Untersuchungen der Opfer. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass wir Vergewaltigungen haben, die sich hauptsächlich am Wochenende abspielen oder überwiegend am Wochenende. Sprich, wenn Personen in Diskotheken unterwegs sind, in Clubs, in Bars, viel Alkohol konsumiert wird, unter anderem auch Drogen konsumiert werden. Und dann gibt es dort Täter, die diese Situation ausnutzen und dann die Betrunkenen bzw. unter Drogen stehenden eventuell überreden, mit nach Hause zu gehen. Und dann kommt es dort zu diesen sexualisierten Handlungen.
Oft haben ja auch vor allen Dingen Frauen dann auch Angst, sich an die Polizei zu wenden. Vielleicht, weil sie Angst davor haben, nicht fair behandelt zu werden, dass man ihnen nicht glaubt. Können Sie das verstehen?
Das kann ich verstehen. Es ist natürlich auch klar, dass es auch schambehaftet ist. Aber ich glaube, dass wir in einem Bereich arbeiten, der darauf vorbereitet ist. Und wir natürlich auch versuchen, den Geschädigten in einer angemessenen Gesprächsatmosphäre schon die Möglichkeit geben, sich dazu zu äußern. Wir haben Psychologen bei uns im Haus, die auch die Vernehmungen mit begleiten können. Und darüber hinaus bieten wir auch die psychosoziale Prozessbegleitung an. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man die Geschädigten auch nach der Vernehmung nicht alleine lässt, dass sie im weiteren Verfahren bis hin zum Gerichtsverfahren auch begleitet werden.
Sie müssen in den meisten Fällen wahrscheinlich erstmal sehr neutral bleiben, weil die Sachlage vielleicht noch nicht ganz klar ist. Können Sie da immer so empathisch sein, wie Sie sein wollen?
Also wir als Polizeibeamte müssen prinzipiell neutral an die Sache rangehen. Wir müssen ja versuchen, objektiv erstmal zu ermitteln, Was ist überhaupt Gegenstand des Verfahrens? Man muss auch dazu sagen, dass gerade im Bereich der Vergewaltigung, häusliche Gewalt, gibt es auch einen Anteil von vorgetäuschten Taten. Das muss man auch sagen. Da stecken manchmal Motive dahinter wie Sorgerechtsstreitigkeiten oder dass man vielleicht bei einem Barbesuch, Diskothekenbesuch zu viel Alkohol getrunken hat, jemanden kennengelernt hat, mit dem vielleicht mitgegangen ist, kam dann wirklich zu sexuellen Handlungen und man muss sich dann gegenüber seinem Partner dann erklären. Und dann ist es natürlich einfacher zu sagen, oh, ich bin irgendwie mitgegangen und wurde dann vergewaltigt. Das war alles gegen meinen Willen. Das sind Fälle, die auch passieren. Aber wir im Prinzipiell gehen wir in diese Vernehmung ganz neutral ran, haben uns natürlich auf die Vernehmung gut vorbereitet und können eventuell dann Widersprüche dann auch anbringen in der Vernehmung.
Aber es gibt doch Studien, die belegen, dass die wenigsten Fälle erfunden sind.
Das kann sein, ja. Ich habe ja nicht gesagt, wie hoch der Anteil ist. Ich sage nur, es gibt einen gewissen Anteil von vorgetäuschten Taten.
Wonach bewerten Sie denn die Fälle? Welche Rolle spielt das Bauchgefühl?
Das Bauchgefühl. Also es steht und fällt mit der Aussage der Geschädigten oder mit der geschädigten Person. Wir reden ja hier immer nur von weiblichen Opfern. Das ist ja nicht der Fall. Es gibt ja auch männliche Opfer von Vergewaltigung. Es steht und fällt mit der Aussage. Und deswegen das allererste, was wir machen, ist, dass wir schnellstmöglich Kontakt aufnehmen mit den geschädigten Personen, die auch versuchen, zu einer Aussage zu bewegen in unseren Räumlichkeiten und dann, dass wir erstmal eine Grundlage unserer Ermittlungen haben. Und die Kollegen, die bei uns arbeiten, sind dahingehend auch in meinen Augen super geschult, die das auch erkennen, die auch sehr geduldig sind, die auch mit sehr viel Feingefühl in diese Vernehmung rangehen und dann relativ schnell erkennen, ob das jetzt hier erfunden ist oder ob es hier tatsächlich auch so geschehen ist.
Gerade bei Sexualdelikten, da stelle ich es mir unheimlich schwierig vor, da Licht ins Dunkel zu bringen. Auf allen Seiten, also Opfer haben oft große Probleme, sich anzuvertrauen. Dann zum Beispiel die Familie vielleicht eines Täters, ich sage jetzt bewusst männlichen Täters, weil meistens ja die Täter dann doch männlich sind, die sagen, das kann ich mir bei dem gar nicht vorstellen. Wie gehen Sie vor?
Na, wenn wir die Grundlage haben von der Zeugenaussage, ist es ja, oder von der Aussage der geschädigten Person, gibt es ja auch Anhaltspunkte daraus. Es gibt ja in jeder Vernehmung, wo es dann heißt, ich habe es einer Freundin erzählt oder ich war an dem Ort, dann schließen sich ja weitere Maßnahmen an, wie weitere Befragungen. Vielleicht kann man das über Video überwachen.
Der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck werfen Leute Steine auf die Fahrbahn. Wir melden, wenn die Gefahr vorüber ist.
Dann schließen sich ja weitere Maßnahmen an, wie weitere Befragungen. Vielleicht kann man das über Videoüberwachung, wo sich die Tat eventuell ereignet. Denn wie war denn überhaupt das Vortatverhalten, das Tatverhalten oder das Nachtatverhalten? Teilweise auch gibt es nachher noch Chatverkehr zwischen Opfer und Täter. Das sichern wir ja auch und werten es dementsprechend aus. Und was die Familie des Täters betrifft, man darf auch nicht vergessen, welches Recht die Täter auch haben. Auch die Angehörigen haben das Recht, die müssen nichts aussagen, was Angehörigen überhaupt belasten könnte. Das ist ein gutes Recht. Ja, und deswegen darauf müssen wir auch Rücksicht nehmen und nehmen wir auch Rücksicht. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich alle Beweise heranzuschaffen, um nach Möglichkeit erstmal den Täter zu identifizieren. In den meisten Fällen ist der Täter ja auch gar nicht bekannt. Wenn man am Wochenende unterwegs ist in irgendeiner Bar, in einer Diskothek, lernt jemanden kennen, da ist meistens nur ein Austausch von einer Telefonnummer oder einem Vorname. Und da liegt erstmal die Schwierigkeit drin oder die Herausforderung, diese Person überhaupt erstmal namhaft zu machen.
Wahrscheinlich gibt es ja auch bei Tätern, Täterinnen Muster, die ihnen immer wieder begegnen. Was schützt sie davor, vorschnell ein Urteil zu fällen?
Also es ist ja gerade die Kunst des Kriminalbeamten, dass man natürlich kriminalistisch denkt. Also wichtig ist im Endeffekt, dass man nichts einfach so hinnimmt. Wenn jemand sagt, es gab an diesem Tatort, gibt es keine Videoüberwachung, dann kann ich das nicht einfach so hinnehmen. Dann werde ich immer ein Team rausschicken, die sich das anschauen. Gibt es da wirklich Videoüberwachung? Und deswegen ist gerade dieses kriminalistische Denken, dieses Analysieren, dieses Bewerten der Hinweise, welche Spuren sind jetzt hier relevant oder nicht relevant? Das ist auch eine Art von Erfahrungswissen, was man hat aus vergangenen Fällen. Welche sind wo vor Gericht gescheitert, beziehungsweise was hat zum Erfolg geführt? Und das ist ein Konglomerat an Maßnahmen und Erfahrungswerten, die man hat, um hier zum Erfolg zu kommen.
Wie schwierig ist es, Fälle zu lösen und wie lange brauchen Sie dafür? Es gibt ja sicherlich Thematiken, Fälle, die schwieriger zu lösen sind und andere, da liegt's auf der Hand.
Ich denke, dass es steht und fällt mit der Identifizierung des Täters. Wenn ich weiß, wer der Täter ist, denke ich, sind die Ermittlungen schneller erledigt, als wenn ich immer noch dem Täter hinterherrenne und ich nicht weiß, wer derjenige ist. Natürlich müssen wir auch differenzieren. Reden wir jetzt hier von Ermittlungskomplexen, was Vergewaltigung betrifft, oder um Tötungsdelikte? Die Intensität bei der Bearbeitung von Tötungsdelikten ist natürlich viel, viel höher. Und man darf nicht vergessen, es gibt Vergewaltigungsvorgänge, die bearbeitet ein Sachbearbeiter allein. Was bei Tötungsdelikt natürlich nicht der Fall ist.
Aber es steht doch oft Aussage gegen Aussage.
Das stimmt. Es ist Aussage gegen Aussage. Und da ist ja gerade jetzt wichtig, dass man das noch unterfüttert mit der Spurenlage. Mit weiteren Zeugen, die das belegen können, beziehungsweise dass man durch Handydaten, durch weitere digitale Spuren, die man im Rahmen dieser Ermittlungen gesammelt hat, Anwesenheitsbeweis bekommt vom Täter am Tatort zum Beispiel. Oder im Rahmen der Durchsuchung beim Täter vielleicht irgendwelche Tatmittel findet, bestes Fall K.O.-Tropfen, Kleidungsstücke, die er zur Tat getragen hat, wo Spuren sich der Geschädigten befinden, aber andersrum genauso. Die Kleidung der Geschädigten wird untersucht. Kriminaltechnisch, und wenn sich da Spuren des Täters befinden, dass man es so beweiskräftig hinbekommt, dass es dann vielleicht zu einer Verurteilung reicht.
Aber es ist doch bestimmt auch ab und an ein Kampf gegen Windmühlen, wenn man merkt, man kommt einfach nicht voran. Verliert man dann irgendwann auch mal den Glauben und die Kraft, an einem Fall zu arbeiten?
Nein, ich glaube, wenn man in diesem Deliktsbereich arbeitet und man weiß, hier geht es um Verletzungen des höchsten Rechtsguts, dass wir hier wirklich um Leben, also Leib, Leben und um die körperliche Unversehrtheit reden, da gibt's für mich gar keinen Wenn und Aber. Also es gibt Verfahren, die dauern Jahre und es wird immer wieder Hinweise geben von aus der Bevölkerung, wo man vielleicht dann doch den Täter ermitteln kann. Ich glaube, man kann nicht einfach einen Fall ad acta irgendwo ablegen und sagen, nee, das kann ich jetzt nicht ermitteln. Dann bleibt der Fall erstmal ungelöst, aber der wird immer wieder, wenn man Zeit hat, wird er wieder aufgegriffen und man sucht noch wirklich nach der Nadel im Heuhaufen.
Was bedeutet das für Sie, einen Fall zu lösen?
Na, einerseits, einen Fall zu lösen, also ich habe das Gefühl, dass ich etwas Gutes tue, zumindest auch der Gesellschaft etwas zurückgebe oder beziehungsweise etwas Gutes tue, dass nicht weitere geschädigte Personen vom Täter vielleicht belästigt oder geschädigt werden. Darüber hinaus natürlich auch für die Arbeit ist es der Lohn, wenn man weiß, man hat die Beweise so zusammengesammelt, dass das Gericht zu einem gerechten Urteil kommt und der seine gerechte Strafe bekommt. Darüber hinaus ist für mich immer das größte Lob, wenn man die Dankbarkeit der Geschädigten erhält oder der Angehörigen von Tötungsdelikten, die sich im Nachgang dann bedanken, dass man so lange dran geblieben ist, dass man im Endeffekt den Personen die Gewissheit gegeben hat, was denn jetzt hier tatsächlich passiert ist. Die Angehörigen von getöteten Personen wissen das ja teilweise gar nicht. Und wenn wir das ermitteln, sowohl die Motive der Tat, hilft es denen, wenn sie wissen, dass sie Gewissheit haben, was ist mit ihrem Angehörigen passiert.
Im Gespräch bei rbb24 Inforadio heute Christoph Herrmann. Er ist Kriminalbeamter in Berlin im Bereich Vergewaltigung von erwachsenen Menschen. Sexueller Missbrauch, Mordfälle, das muss doch unheimlich belastend sein. Also da wird sich Ihnen oft ein Bild bieten, das man vielleicht nicht so leicht aus dem Kopf bekommt. Fühlt man sich manchmal auch schuldig, weil die Ermittlungsarbeit nicht so schnell vorankommt? Wie gehen Sie damit um?
Nein, ich glaube, ich sehe das positiv dahingehend, weil wie viele Fälle löst man, wie viele Personen oder Geschädigten gibt man das Gefühl, dass man für sie da war, dass man sich um sie gesorgt hat, dass man jetzt auch dafür gesorgt hat, dass der Täter jetzt dafür bestraft wird, dass er nicht weiter auf die Geschädigten einwirken kann.
Der rbb24 Inforadio Verkehrsservice mit einer wichtigen Meldung. Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck werfen Leute Steine auf die Fahrbahn. Wir melden, wenn die Gefahr vorüber ist.
Dass man jetzt auch dafür gesorgt hat, dass der Täter jetzt dafür bestraft wird, dass er nicht weiter auf die Geschädigten einwirken kann. Das ist das, was ich positiv daraus nehme aus diesen Fällen. Ansonsten den Ausgleich, den ich mir selber schaffe, ist natürlich im Privaten durch Sport, aber auch der offene Austausch unter den Kollegen. Das heißt, wenn irgendetwas sehr belastend ist, dann reden wir offen darüber. Darüber hinaus ist man natürlich auch, gerade wenn man in der Führung, in der Leitung ist, ist es auch eine Hauptaufgabe zu schauen, dass man Auge auf seine Mitarbeitenden hat. Haben die sich jetzt verändert? Ist da irgendetwas? Da muss man das offen ansprechen und eventuell dann Maßnahmen treffen. Da ist man auch schon systematisch und strukturiert gut hinterher, Hilfsangebote zu präsentieren. Es gibt Supervision, es gibt Resilienzcoaching. Wir haben auch die Möglichkeit, in Einzelgesprächen unsere Psychologe, Hauspsychologin, die dabei ist, die auch immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Es ist in meinen Augen auch keine Schwäche, im Gegenteil. In meinen Augen ist es eine Stärke, wenn man zeigt, dass ich jetzt hier Hilfe brauche und mir geht's nicht gut. Aber es kommt auch vor, dass es niemand zeigt, und weil es mit einem auch wirklich nichts macht. Und man, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart. Ich selber habe sowas bisher noch nicht in Anspruch genommen. Natürlich könnte man sagen, ich habe 9 Jahre im Bereich sexuellen Missbrauch gearbeitet. Ich habe 7 bis 8 Jahre bei der Mordkommission gearbeitet. Man hat jegliches Leid der Menschen gesehen und man weiß nicht, was es mit einem unterbewusst macht. Das weiß ich nicht. Aber ich schaffe Ausgleichsmaßnahmen, um das zu verarbeiten.
Ausgleichsmaßnahmen, jetzt im Privaten, Sport?
Im Privaten, das ist für mich Sport. Das ist aber auch nicht nur der Austausch mit den Kollegen, auch mit der Familie, mit der Partnerin. Ich habe das Glück, dass ich auch eine Partnerin habe, die ebenfalls Kriminalbeamtin ist, nicht in diesem Bereich, die aber Verständnis dafür hat. Und mir hilft es persönlich, alleine über diese Fälle zu reden. Nur zu reden über diese Fälle. Das ist für mich eine Art von Verarbeitung. Und es klingt jetzt vielleicht hart, aber wenn ich an einen Tatort komme und dort liegt der Leichnam auf dem Boden, dann sehe ich im Endeffekt den Leichnam als Objekt. Ich betrachte hier, okay, welche Hypothesen kann ich jetzt hier bilden? Wie kann die Tat abgelaufen sein? Ich sehe nicht das Schicksal, was hinter diesem Leichnam steckt. Rein objektiv schaue ich mir an, okay, Verletzungen im Oberkörper, er liegt jetzt mit dem Oberkörper im Hausflur, mit den Beinen noch in der Wohnung, okay, was könnte jetzt hier abgelaufen sein? Und man macht sich ein Bild von den ganzen, von der Spurenlage, von dem Tatort, um dann die Hypothesen zu bilden, wie könnte das abgelaufen sein? Das Schicksal lasse ich da nicht an mich heran.
Gibt es Fälle, die Sie nachhaltig verfolgen, vielleicht auch bis heute?
Was mich extrem beschäftigt, sind insbesondere die Fälle, die wir alle gut in Erinnerung haben, wo keine Vorbeziehung besteht zwischen Täter und Opfern, wo eigentlich die Opfer Zufallsopfer sind. Das ist der Anschlag Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist ein bestes Beispiel. Oder ich war live dabei bei den Ermittlungen, bei der Amokfahrt am Kurfürstendamm, wo die Schulklasse aus Hessen über die Straße gelaufen ist und die Lehrerin wird erfasst. Da war ich live dabei, bei den Ermittlungen, bei den ersten Maßnahmen vor Ort. Und das sind Sachen, die mich beschäftigen, weil man kann so viele Schutzvorkehrungen treffen, wie man will. Man kann diese Taten leider nicht verhindern.
Sie haben mir im Vorfeld vom sogenannten Kannibalen von Pankow erzählt. Warum bleibt dieser Fall in Erinnerung?
Der Fall bleibt für mich in Erinnerung, weil da gerade auch im Nachgang die Dankbarkeit der Angehörigen da war, die Gewissheit hatten, was ist denn überhaupt mit ihrem Angehörigen passiert? Man muss sich ja vorstellen, das lief als Vermisstenfall an. Eine Person hat sich über eine Datingplattform mit jemandem verabredet, die haben sich getroffen und dann ist diese Person von da an spurlos verschwunden. Und keiner wusste, mit wem hat er sich verabredet und wo ist diese Person. Und im Nachgang hat man tatsächlich durch unsere Ermittlungen haben wir die Knochenteile gefunden, also die Beine, den Rumpf mit den Armen und auch den Schädel gefunden. Und ich glaube, das ist für mich in Erinnerung geblieben, dass das Dankbarkeit der Familie einfach da war, dass wir diesen Fall jetzt dahingehend geklärt haben, dass wir wissen, was ist ihm überhaupt zugestoßen. Und ich finde es immer sehr beeindruckend in solchen Fällen, die auch 3, 4, 5 Monate in Anspruch nehmen, intensivste Ermittlungen, wie man dort mit einer Bündelung von Kompetenzen durch die Kriminaltechnik, durch die Spürhunde, durch Einsatzhundertschaften, durch anderweitige IT-Spezialisten so einen Fall in der Gesamtheit klärt, wenn alle zusammenwirken. Und das ist nicht, wie man es mal so aus dem Fernsehen kennt, dass ein Ermittler alle Kompetenzen in sich vereint. Das gibt es nicht.
Der Kannibale von Pankow. Von wem stammt dieser Titel?
Tja, von wem stammt dieser Titel? Ich glaube, es wurde von der Öffentlichkeit, ein Stück weit von den Medien so genannt. Ich glaube, wir haben diesen Begriff nie in den Mund genommen. Es ist tatsächlich so, nur weil die Person, was heißt nur in Anführungsstrichen, eine Verabredung hatte zu einem Sexdate und dann dort in der Wohnung umgebracht wurde vom Täter, um dann zur Beseitigung zerstückelt und die Leichenteile im Umland verteilt. Ob es hier wirklich dazu gekommen ist, Das kann ich nicht sagen. Nur weil sich der Täter in Kannibalismusforen bewegt hat, hat man vielleicht da den Schluss draus gezogen. Aber so richtig nachweisen konnten wir es ihm nicht.
Bleiben Fälle auch deswegen so stark in Erinnerung, weil dann die Öffentlichkeit für diese Fälle so groß war?
Genau. Man steht natürlich schon unter einem großen öffentlichen Druck. Nicht nur in einem behördlichen Druck. Natürlich, die Behörde möchte auch wissen, was ist denn jetzt da passiert? Wie ist der Ermittlungsstand? Wie kommt ihr voran? Es ist auch der mediale Druck. Und ich finde gerade, dass das in der Öffentlichkeit wird überwiegend darüber berichtet, welche Ermittlungsfehler gemacht wurden. Und ich würde mir ab und zu mal, würde ich mich darüber freuen, wenn man mal von den Erfolgen berichtet oder das, was die Kollegen geopfert haben an Zeit und vielleicht auch von ihrer Familie mal einige Stunden weggeblieben sind, da würde ich mich eher mal drüber freuen, dass man darüber berichtet.
Der Kannibale von Pankow. Der Fall wurde auch in mehreren True-Crime-Podcasts besprochen. Wie finden Sie das denn, dass Kriminalfälle für alle Menschen nachvollziehbar aufgearbeitet werden?
Einerseits, um die Ermittlungsarbeit der Polizei darzustellen, finde ich diese Formate sehr gut. Was mir so ein bisschen aufstößt, ist, dass es sehr täterorientiert dargestellt wird. Was hier wenig berücksichtigt wird, ist, wie geht's denn überhaupt den Angehörigen? Was passiert mit den Opfern? Natürlich kann ich es verstehen, das bewegt die Leute mehr. Was ist für eine Täterpersönlichkeit? Wie hat er gehandelt? Wie ist er überhaupt zum Täter geworden? Aber ich denke, das andere bleibt meistens auf der Strecke.
Werden Sie auch von Ihren Freunden und Freundinnen befragt?
Ja, da bin ich schon teilweise leid, immer wieder zu antworten, wo ich sage, ja, was machst du denn, was gibt's denn Neues und was ist denn in dem Fall? Da versuche ich mich dann immer relativ kurz und knapp zu halten. Ja, und ich habe mich auch manchmal schon im Urlaub erlebt, dass, wenn ich gefragt werde, was ich beruflich mache, dass ich mir irgendeinen anderen Beruf ausdenke, sodass nicht so viele Nachfragen kommen.
Dann im Urlaub würden Sie wahrscheinlich keinen True Crime Podcast hören oder hören Sie die überhaupt? Oder?
Doch, tatsächlich höre ich, wenn dann im Urlaub, True Crime Podcast, überwiegend auch zu Fällen, klar, die, wo ich selber vielleicht auch involviert war und lese auch Stern Crime, die lese ich auch, die Zeitschrift, aber rein aus Interesse. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte es jetzt hören und jetzt hier weiter zu ermitteln. Nein, es ist wirklich nur, um sich berieseln zu lassen.
Wie sieht's denn mit den Krimis im Fernsehen aus? Wird der Tatort am Montag von den Kolleginnen und Kollegen besprochen?
Nein. Ich selber schaue keinen Tatort. Und wenn das jemand schauen würde bei uns, würde man es, glaube ich, mitbekommen. Ich glaube, keiner meiner Kollegen schaut den Tatort.
Wie realistisch sind denn Krimis im Fernsehen?
Also erstmal weiß ich ja auch immer, machen wir uns mal nichts vor, es dient ja der Unterhaltung. Und wie es immer so gezeigt wird im Tatort jetzt speziell, dass ein Ermittlungsteam oder ein Ermittler alle Kompetenzen in sich vereint, um diesen Fall zu lösen, den gibt es nicht. Und dass dann auch noch er sowohl am besten zeitgleich mit dem SEK die Wohnung stürmt, er macht die Zeugenvernehmungen, er nimmt die wichtigsten Spuren, bringt die zur Kriminaltechnik, am besten steht er noch bei der Gerichtsmedizin nebenan und sorgt dann noch für eine Opferbetreuung, nimmt vielleicht noch Angehörige mit nach Hause, die bei ihm übernachten. Das hat mit der Realität wirklich wenig zu tun. Es gibt US-amerikanische Formate, die dem Ganzen näher kommen, das, was wir tatsächlich machen. Navy CIS ist eins der Punkte, weil da zeigt man nämlich, dass es ein Team bestehend aus 4, 5 Personen ist. Eine Frau, die kümmert sich um die Kriminaltechnik, einer ist für die IT-Forensik verantwortlich, einer ist der Chef, der die Sachen koordiniert. Das kommt dem Ganzen schon sehr nahe, finde ich.
Blicken wir mal zurück auf Ihr Berufsleben. Sexuelle Gewalt, Missbrauch, Mord. Sehnt man sich da irgendwann nach anderen Themen?
Nein, also absolut nicht. Für mich ist das ja eine Art, ich will mal sagen, vielleicht Berufung. Man hat festgestellt, wo liegt die Stärke von einem. Und meine Stärke liegt ganz klar im Umgang mit den Menschen. Also ich bin sehr kommunikativ, habe auch ein gewisses Fingerspitzengefühl und finde auch eigentlich zu allen Personen eigentlich einen guten Draht, um in ein Gespräch zu kommen. Und deswegen kann ich mir eigentlich nichts anderes vorstellen, als weiterhin in diesem Deliktsbereich zu arbeiten.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Christoph Herrmann.
Bitteschön.
Liane Gruß im Gespräch mit Christoph Herrmann, Kriminalbeamter bei der Berliner Polizei, der Licht in so manchen Fall gebracht hat. Durchs Dunkel ans Licht, das ist unser Thema heute den ganzen Tag hier im RBB 24 Inforadio. Es geht um Leiden und Erlösung, um Qual und Euphorie, um dunkle Arbeitsplätze und helle Polarnächte. Hier folgen jetzt Verkehrsmeldungen und die Nachrichten. Danke fürs Interesse, sagt Ursula Voss-Henrich.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck werfen Leute Steine auf die Fahrbahn. Wir melden, wenn die Gefahr vorüber ist. Vorsicht auf der A15 Übergang Forst Richtung Dreieck Spreewald zwischen Cottbus West und Fettschau steht ein liegen gebliebenes Fahrzeug im Weg. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding wegen der Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Weidmannslust, die Artemisstraße ist zwischen Dianastraße und Hallerliestraße in beiden Richtungen gesperrt nach einem Wasserrohrbruch. Wir wünschen allen eine gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein überaus herzlicher Empfang für J.D. Vance. Nur wenige Stunden nach ihrem Besuch im Weißen Haus empfing Italiens Ministerpräsidentin Meloni den US-Vizepräsidenten heute in Rom. In Washington hatte sie mit ihm und US-Präsident Trump vor allem über den Zollkonflikt gesprochen. Trump lobte später, Meloni habe einen so wörtlich fantastischen Eindruck hinterlassen. Beim Besuch von Vance in Rom gibt es neben der Politik auch andere Themen.
Die Karfreitagsmesse im Petersdom in Rom. Auch J.D. Vance hat heute mit seiner Familie daran teilgenommen. Der US-Vizepräsident ist vor 6 Jahren zum katholischen Glauben konvertiert. Doch seine Reise ist nicht allein privater Natur. Heute Mittag hat er sich mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni getroffen. Das zweite Mal innerhalb weniger Stunden. Gestern ging es um den Zollstreit, heute um den Ukraine-Krieg. Ich will den Verhandlungen nicht vorgreifen, aber wir sind optimistisch, dass wir diesen sehr brutalen Krieg hoffentlich zu einem Ende bringen können. Ich möchte auch über unsere Wirtschaftsbeziehungen sprechen, die sehr wichtig sind für Italien und die Vereinigten Staaten. Natürlich haben wir auch einige große Handelsverhandlungen mit der gesamten Europäischen Union. Meloni scheint sich wohlzufühlen in ihrer Rolle, die sie wegen ihres guten Verhältnisses zur Trump-Regierung für sich beansprucht, als europäischer Brückenkopf in die USA. Wir glauben, dass Italien für die Vereinigten Staaten von Amerika ein äußerst wichtiger Partner in Europa und im Mittelmeerraum sein kann. Und kurz gesagt, zwischen uns besteht eine privilegierte Beziehung, auf die ich sehr stolz bin. Meloni ist die erste europäische Regierungschefin, die Trump besucht hat, nachdem dieser Strafzölle verhängt hatte. Nun gibt sich der US-Präsident sogar überzeugt, dass es bald eine Einigung im Zollstreit mit der EU geben werde. Meloni hat Trump außerdem nach Italien eingeladen. Aus dem Weißen Haus hieß es heute, der US-Präsident habe die Einladung angenommen und wolle in naher Zukunft nach Rom reisen.
Zum Ukraine-Krieg hatte sich US-Außenminister Rubio gestern weniger zuversichtlich geäußert als Vize.